Heute spreche ich mit Annika Zein. Als junges sportliches Mädchen hatte sie eine große Leidenschaft: Reiten. Und wie viele andere Mädchen wollte sie irgendwann ihr eigenes Pferd haben. Ihre Eltern wollten ihr diesen Wunsch erfüllen. Aber ein Proberitt im Gelände sollte Annikas Leben für immer verändern. Als ihr das Pferd durchging, stürzte sie schwer. Die Wirbelsäule war komplett durchgebrochen und zwei Wirbel zwischen Brustwirbel und Lendenwirbel zertrümmert. Die schockierende Diagnose: sie war querschnittsgelähmt und würde bis an ihr Lebensende im Rollstuhl sitzen. Da war Annika 14 Jahre alt. Um in der pubertären Blütezeit nicht den Kopf hängen zu lassen, klammerte sie sich an dem fest, was sie am besten konnte: Sport treiben. Als ihr ein Basketball in die Hände fiel, begann sie eine neue Lebenslinie zu zeichnen. Heute ist Annika Zein Deutschlands erfolgreichste Rollstuhlbasketballerin. Als Rekordnationalspielerin hat sie gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Von der deutschen Meisterschaft bis zur Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen 2012 in London. Wie wir mit Schicksalsschlägen umgehen können, wie es sich anfühlt, mit dem Rollstuhl durch die Stadt zu fahren und was wir über den Umgang mit Menschen mit Behinderung lernen können, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacherin Annika Zein. Vielen Dank fürs Zuhören. Und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Also ich weiß dann noch, wie ich quasi auf dem Waldboden lag und ich weiß noch das Geräusch, als der Rettungshubschrauber kam. Dann weiß ich auch erst wieder was von, als ich quasi im Krankenhaus dann irgendwann aufgewacht bin. So nach den Paralympics in Rio, bei der Abschlussfeier, durfte ich die deutsche Fahne ins Maracanã-Stadion tragen und das war natürlich eine riesengroße Ehre und das hat mich auch total gefreut. Auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen.
Annika, es ist mir eine große Freude, hier zu sein bei dir. Wenn mich Leute fragen oder wenn ich mit Leuten über Pferde spreche, muss ich immer zugeben, dass ich Angst vor Pferden habe. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass früher in meiner Schule ein Mädchen war, die vom Pferd gefallen ist, sodass in der ganzen Schule diese Bordsteine und Rampen angelegt wurden. Und dann ist das Mädchen halt nach dem Unfall immer mit dem Rollstuhl durch die Schule gefahren. Und das hat mich so geprägt, dass ich bis heute sage, ich habe Angst vor Pferden. Jetzt sitze ich genau vor diesem Mädchen, früher aus meiner Schule, Annika. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Zeit finden und dass du dir die Zeit nimmst, dieses Gespräch zu führen.
Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch führen. Aber ich finde es ja sehr schade, wenn Leute aufgrund meines Unfalls dann irgendwie Angst vor Pferden haben. Weil, also ich meine, das Reiten war halt früher meine große Leidenschaft. Und ich liebe Pferde immer noch. Und ich denke halt einfach, ja, es kann überall was passieren. Man kann jetzt auch ins Auto steigen und dann einen Unfall haben. Ich hatte halt einfach ein bisschen Pech. Aber als Reiter fällt man öfters mal vom Pferd und meistens passiert halt nicht viel. Das war halt einfach, ja, wie gesagt, Pech, dass bei mir das dann halt ein bisschen schlimmer geendet ist.
Dann lass uns das doch als Zielsetzung nehmen. Vielleicht schaffst du es ja in der nächsten Stunde, mir die Angst vor Pferden zu nehmen.
Das würde mich freuen.
Ich würde das Gespräch gern mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
Mein Name ist Annika Zein.
Dein Alter?
Ich bin 33 Jahre alt.
Deine Heimat?
Ich komme aus Hennef und wohne jetzt auch wieder in Hennef.
Deine Geschwister?
Ich habe zwei Brüder, einen älteren, den Christian, und einen jüngeren, den Michael.
Dein Vorbild?
Also ich kann gar nicht sagen, dass ich ein besonderes Vorbild habe. Es gibt immer wieder Leute, die mich so beeindrucken, aber das sind dann halt so situationsabhängige Dinge einfach, die mich beeindrucken. Aber es gibt jetzt nicht eine Person, von der ich sagen würde, das ist jetzt mein großes Vorbild.
Also fällt dir aber spontan jemand ein, wo du sagst, ah, der hat mir nochmal in einer Situation mich irgendwie motiviert oder so?
Also ich meine, ich bin total begeistert von meinen Eltern. Also die haben mir auch unheimlich geholfen damals, als ich den Unfall hatte. Also denen habe ich unheimlich viel zu verdanken. Ja, und ansonsten so eine Situation so vom Sportlichen her, die ich sehr, sehr beeindruckend fand, das war die Gesa Krause 2017 bei der WM. Da ist sie unverschuldet gestürzt und hat sich da verletzt, aber ist dann das Rennen zu Ende gelaufen und hat dann direkt im Anschluss ein unheimlich reflektiertes Interview gegeben, was so toll war und wo sie irgendwie keinem anderen die Schuld zugewiesen hat, wo sie einfach total sportlich war und das fand ich sehr beeindruckend.
Hat sie nicht dieses Jahr bei der WM irgendwas gewonnen?
Genau, also dieses Jahr war ja Europameisterschaft in Berlin. Ach so, und da hat sie Gold gewonnen und das habe ich ihr so sehr gegönnt, weil ich einfach das so schade für sie fand bei der WM im Jahr davor. Das war einfach ja auch unverschuldet und ich denke, da hätte sie locker eine Medaille gewinnen können, weil sie einfach richtig gut auch drauf war und man hat ja auch gesehen, dass sie dann trotz Verletzung halt noch gut ins Ziel gekommen ist. Also ohne die Verletzung wäre das da für sie super gelaufen und insofern hat mich das wirklich riesig gefreut, dass es dann gerade auch bei der Heim-EM dann Gold geworden ist.
Angenommen, du bist abends an einer Hotelbar, was würdest du trinken?
Naja, als Sportlerin trinke ich halt meistens alkoholfreie Sachen. Insofern sind das dann eher so Wasser, Apfelschorle, so die langweiligen Sachen, würde ich sagen.
Dann würde ich mich mit einem langweiligen Getränk zu dir gesellen und vielleicht kommen wir ins Gespräch. Und nach einer Weile, angenommen, wir würden uns jetzt nicht kennen, würde ich sagen, Mensch, Annika, scheinst eine richtig gute Frau zu sein. Was machst du eigentlich so beruflich?
Ja, also beruflich arbeite ich beim Internationalen Paralympischen Komitee, also im Sportbereich. Und ich bin da in der Marketingabteilung und bin Brandmanager für unsere Sportarten, die wir quasi vom IPC betreuen.
Gab es da, wenn du jetzt so auf das Jahr 2018 zurückblickst, ein berufliches Highlight?
Also für mich die Highlights dieses Jahr waren auf jeden Fall die Schwimmen-Europameisterschaft in Dublin und die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Da habe ich in beide Events sehr viel Arbeit reingesteckt, zusammen mit den Organisationskomitees, dass halt quasi das Branding im Stadion stimmt, dass halt die Werbematerialien für das Event stimmen und also war viel Arbeit und hat sich aber gut ausgezahlt.
In Berlin hast du ja auch sportliche Ambitionen, ne?
Genau.
Die nicht so aufgegangen sind, wie erhofft.
Ja, genau. Also das war dieses Jahr so das wirklich schwierigste Jahr in meiner Sportkarriere vom Sportlichen her. Einfach, weil ich schon Anfang des Jahres mich verletzt habe. Beziehungsweise ich bin super gut durch den Winter gekommen. Im Januar, Februar war ich super gut drauf, so gut wie noch nie. Und habe mich richtig auf den Saisonstart gefreut und dann habe ich mich direkt vor Saisonstart verletzt, war quasi in Dubai für einen Wettkampf und musste dann da abbrechen, nach Hause fliegen, MRTs machen, erstmal gucken, was los ist. Und dann gab es quasi ja den Plan, wie es weitergeht, mit erstmal Pause machen und dann wieder aufbauen. Und dann habe ich halt unheimlich gekämpft mit ganz viel Physio und habe wirklich alles versucht und es war dann eigentlich auch auf einem guten Weg und das Highlight des Jahres wäre dann halt die Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin gewesen. 3 Wochen vorher hatte ich noch so meinen letzten Testwettkampf und der lief auch richtig gut, da bin ich noch deutschen Rekord über 5000 Meter gefahren und danach, die Woche drauf, habe ich schon wieder gemerkt, dass halt so von der Verletzung her ein Rückschlag kam und bin dann trotzdem zur EM gefahren, habe da nochmal alles versucht mit den Physios, mit den Ärzten und es ging dann leider am Ende nicht und dementsprechend musste ich dann die EM abbrechen, was natürlich sehr, sehr bitter war, gerade weil die EM halt im eigenen Land war und auch gerade vor dem Hintergrund, dass quasi in dem Wettkampf, in dem ich auch den deutschen Rekord ein paar Wochen vorher gefahren war. Da waren halt viele meiner Konkurrentinnen und dann habe ich quasi da auch Leute geschlagen, die dann am Ende die Medaillen gewonnen haben. Und das war natürlich sehr, sehr bitter für mich. Aber ja, muss man so nehmen, wie es ist.
Was hast du denn verletzt?
Die Verletzung ist ein bisschen komplizierter, also nicht so einfach. Und die Ärzte sind sich da auch nicht so ganz einig, woran es jetzt letztendlich liegt. Also ich habe halt Probleme mit meinem linken Arm und das kommt halt von der Halswirbelsäule auch. Also ich habe einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule und ja, aber es ist nicht so ganz einfach.
Ja, das klingt kompliziert.
Ja, leider. Ich hätte gerne sowas, was man sagt, okay, man macht hier das und das und danach ist es gut. Aber es ist leider nicht so. Insofern, ja, bin ich noch weiter am Kämpfen und am Probieren mit den Ärzten und Physios und hoffe halt, dass ich dann im nächsten Jahr wieder voll einsteigen kann.
So gehören scheinbar die dunklen Seiten auch zu der Karriere. Die glänzenden Seiten, die gab es ja zu Genüge. Ich lese das jetzt mal vor, weil es ist halt, also sowas muss man sich ja aufschreiben, das kann man sich ja nicht merken. Du bist viermal deutsche Meisterin geworden, bist viermal deutsche Pokalsiegerin gewesen, zweimal Champions League-Sieger, zweimal die College-Meisterschaft in den USA geholt, fünffache Europameisterin, Vize-Weltmeisterin 2010, WM-Dritte 2006, Goldmedaille bei den Paralympics 2012, Silbermedaille bei den Paralympics 2008 und 2016. Du hast 382 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert und zu guter Letzt auch noch das silberne Lorbeerblatt erhalten im Jahr 2012. Was geht dir durch den Kopf, wenn ich das so vorlese?
Ja, also da bin ich schon sehr stolz drauf, auf das, was ich so erreicht habe. Und ja klar, man hat das ja nicht immer so vor Augen, was man so erreicht hat, gerade halt in den schwierigen Situationen, jetzt so mit der Verletzung. Da denkt man natürlich nicht immer an die schönen Seiten, aber ja, es ist schön, das immer nochmal ja so zu hören und sich daran zu erinnern.
Mit Blick auf Pokale, Medaillen oder Auszeichnungen, aber auch mit Blick auf deinen persönlichen Lebensweg. Was ist denn dein größter Erfolg gewesen?
Also für mich war definitiv der größte Erfolg, die Goldmedaille bei den Paralympics 2012. Also es ist ja wirklich bei jedem Sportler, ob jetzt Olympia oder Paralympics, da Gold zu gewinnen, ist einfach das Größte. Und das erreicht zu haben, also da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf. Und es ist halt einfach sowas, ja, man kann sich auf so ein Event super gut vorbereiten, aber letztendlich passieren halt immer wieder Dinge, die man halt nicht beeinflussen kann. Und das heißt, man braucht auch immer so ein bisschen Glück. Auch ja, das Glück, dass man sich halt nicht verletzt. Und ja, im Teamsport ist es ja nicht nur eine Person, sondern es sind halt mehrere Personen, also das ganze Team. Und da muss halt wirklich dann halt alles passen. Und auch ja, der Weg nach London, also das Jahr war nicht unbedingt einfach und es war auch nicht vorhersehbar, dass wir da Gold gewinnen würden. Und insofern ist es dann noch schöner, wenn man es dann wirklich schafft.
Was hat denn den Unterschied in eurer Mannschaft ausgemacht?
Na, wir waren einfach ja ein unheimlich gutes Team und es war halt auch so, dass ja in den unterschiedlichen Spielen unterschiedliche Spieler sozusagen ihr stärkstes Spiel dann halt hatten. Also dass wir waren dann halt einfach nicht so ausrechenbar, dass man sagen konnte, ja okay, die Defense der anderen Mannschaft kann sich jetzt auf diese eine Person konzentrieren und dann läuft das Spiel nicht mehr, sondern ja, es war halt immer wieder jemand anders von uns, der halt ein super Spiel hatte.
Wenn wir gerade von deinem größten Erfolg gesprochen haben, liegt es nahe, dass ich dich auch nach deiner größten Niederlage frage.
Also es gab viele bittere Niederlagen auch. Also ich würde sagen, auf jeden Fall bei den WMs 2010 und auch 2014, da waren wir ja jeweils im Finale und haben halt ganz, ganz knapp dann halt immer verloren. Und das ist halt schon bitter. Also 2010 war es noch so, ja, okay, das war das erste WM-Finale. Und das haben wir dann halt verloren, war sehr, sehr bitter, aber dementsprechend motivierter waren wir dann halt 2014, weil wir dann auch viele der Spielerinnen, die 2010 dabei waren, waren dann auch 2014 dabei. Und da haben wir halt auch wirklich dann als unser Ziel ausgegeben, dass wir Weltmeister werden wollen. Dann hat es halt am Ende wieder ganz, ganz knapp nicht gereicht und das war schon sehr, sehr bitter. Weil man hat natürlich immer nur alle 4 Jahre die Chance, in so einem WM-Finale zu stehen und überhaupt erstmal in so ein WM-Finale zu kommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn es dann halt so ganz, ganz knapp nicht reicht, das ist halt schon wirklich sehr bitter.
Wie holst du dich denn persönlich aus diesen tiefen Tälern heraus?
Also ich meine, da gibt es natürlich kein Standardrezept, auch für mich nicht, aber es ist natürlich immer wichtig, dann ja auch die Leute um einen herum zu haben, die man gerne hat und die einen so ein bisschen auch wieder aufbauen können. Aber ich meine, letztendlich muss man das schon auch mit sich selber ausmachen und ja, muss dann halt einfach nach vorne gucken und sich wieder die nächsten Ziele setzen, weil es ja nichts bringt, dann ja, daran zu hadern, was halt nicht geklappt hat, sondern man muss halt immer nach vorne gucken und gucken, ja, was man ändern kann, damit es halt dann vielleicht bei der nächsten Möglichkeit besser läuft.
Ist das üblich, dass ihr da irgendwie mit Mentaltrainern oder so zusammenarbeitet? Gibt's das bei euch?
Ja, genau. Also wir haben oft dann halt Sportpsychologen mit dabei, also gerade auch London 2012 haben wir das ganze Jahr in der Vorbereitung auch mit einer Sportpsychologin gearbeitet und ich denke, das hat uns da auch als Team weitergebracht.
Du bist mit 14 Jahren vom Pferd gefallen, das ist der Unfall, von dem du eben auch schon gesprochen hast, und seitdem bist du querschnittsgelähmt. Gibt es heute noch so Momente, wo du damit haderst?
Also ich würde nicht sagen, dass ich damit hader, aber es gibt schon Momente, wo ich denke, oh ey, das wäre so viel leichter, wenn ich jetzt, was ich mal eben hier die Treppen hochlaufen könnte oder ja, es gibt schon immer wieder Momente, wo man denkt, ja, wäre schon schön, wenn es nicht so wäre, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass ich durch den Unfall auch so viel gelernt habe und so viel erlebt habe, was ich quasi ohne den Unfall nicht erlebt hätte. Und insofern, also ich bin super zufrieden, wie mein Leben ist und ich möchte es nicht anders haben.
Auch wenn das ein sehr großes Wort ist, ich weiß, aber kannst du sowas wie Dankbarkeit empfinden, auch für den Unfall?
Ja,
Oder ist das zu groß?
Auf der einen Seite ja, klar, weil ich halt weiß, ich hätte viele Dinge halt nicht erlebt ohne den Unfall. Aber auf der anderen Seite ja, weiß ich natürlich nicht, wie mein Leben sonst ausgesehen hätte. Ich denke, mein Leben wäre auch so toll geworden. Also insofern, ja, es ist passiert und es ist so. Und das gehört halt einfach zu meinem Leben dazu. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich dankbar für den Unfall bin. Also ich meine, das war natürlich auch gerade am Anfang sehr, sehr schwierig und auch gerade, ja, für meine Familie war es, denke ich, oder nicht denke ich, ich weiß, dass es für meine Familie natürlich sehr, sehr schwierig war und natürlich hätte ich denen das gerne erspart.
Lass uns darüber sprechen, lass uns über den Unfall reden. Wie ist das passiert?
Also das war quasi ein Pferd, was wir eventuell kaufen wollten. Und das habe ich halt erst auf so einem Reitplatz ausprobiert und das ja war auch ganz okay. Und die Besitzerin hatte halt zwei Pferde und dann hat sie halt am Ende gesagt, ja, lass uns mal eine Runde ins Gelände gehen. Und dann ist sie halt auf ihr anderes Pferd und dann sind im Gelände beide Pferde durchgegangen. Und also ich habe dann vom Unfall selber habe ich auch keine Erinnerung mehr. Also da habe ich quasi so ein Blackout und ja, wir sind halt beide von den Pferden runtergefallen und die Pferde sind dann halt zurück zum Stall gelaufen und da waren halt meine Eltern und auch die Eltern von der Besitzerin und ja genau, also ich weiß dann noch, wie ich quasi auf dem Waldboden lag und ich weiß noch das Geräusch, als der Rettungshubschrauber kam, ja und dann weiß ich auch erst wieder, was von, als ich quasi im Krankenhaus dann irgendwann aufgewacht bin. Da war es für mich noch nicht so endgültig. Also für mich, ich dachte noch, ja, das wird schon wieder. Also ich wusste, dass es halt schon schlimm ist, aber ich dachte schon, das wird schon wieder. Also für mich war das jetzt noch nicht. Also ich hatte in meinem Kopf noch nicht irgendwie so Querschnitt oder Rollstuhl, sondern das war für mich noch nicht so endgültig halt.
Und was war der Moment, wo das dann endgültig wurde?
Also ich würde noch nicht mal sagen, dass es ein Moment war, sondern das war eher so ein Prozess für mich, weil ich halt ja erst eine Zeit lang im Krankenhaus auf der Intensivstation war und dann bin ich halt in die Reha gekommen und zu dem Zeitpunkt dachte ich immer noch so ein bisschen, dass ja Reha, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, da geht man hin und danach kann man wieder laufen. Also das für mich war das alles noch nicht so endgültig und das war halt eher so ein Prozess, der dann irgendwie so stattgefunden hat, dass ich das halt so realisieren musste, dass das wirklich so endgültig ist.
Was sind das für Zeitabstände? Also wie lange lagst du im Krankenhaus?
Ich war ungefähr 3 Wochen im Krankenhaus und wurde da halt mehrmals operiert. Und dann bin ich in die Reha gekommen und da wurde halt erst gesagt, ich müsste da so 5 bis 6 Monate bleiben. Und letztendlich war ich da nur 6 Wochen da.
Und das hast du wie geschafft?
Ja, ich denke einfach, da ich schon immer total sportlich war, das ist mir halt zugute gekommen. Und dadurch, dass ich halt auch relativ leicht war, dadurch ist halt einfacher dann halt so mit den Armen dann halt einfach so seinen Körper sozusagen zu bewegen. Und ja, das Rollstuhlfahren und so, das habe ich halt auch schnell gelernt. Ich bin halt vor dem Unfall auch viel Einrad gefahren, hatte halt daher schon gutes Gleichgewicht und so. Also insofern, ja, das ging halt alles relativ schnell. Und ich hatte halt auch den Ehrgeiz, dass ich ja in der Schule wieder in meine gleiche Klasse gehen wollte. Und ich wollte halt auch einfach so schnell wie möglich nach Hause, weil in der Reha waren halt leider gar keine Leute in meinem Alter und da waren halt viele, ja, ältere Leute einfach, die halt irgendwie so, ja, nicht so einen positiven Ausblick aufs Leben hatten und das hat mich halt total gestört und deshalb wollte ich einfach ja so schnell wie möglich so in mein altes Leben zurück, in die Schule gehen und genau, das hat dann auch gut geklappt.
Aber woher kommt denn der positive Ausblick in deinem Leben? Wie erklärst du das, dass du das in dir hattest, scheinbar?
Also ich würde sagen, ein ganz, ganz großer Teil geht da an meine Familie, weil die einfach ja alles in Bewegung gesetzt haben. Und also schon wenige Tage nach meinem Unfall haben die halt Pläne vom Architekten gehabt, wie wir quasi unser Haus umbauen können, damit ich da halt klarkomme und so. Also die haben halt wirklich alles in Angriff genommen und haben das halt irgendwie versucht, dass es halt für mich ja so gut wie möglich alles gehen wird. Und es war auch direkt dann halt der Kontakt zur Schule da. Und da war halt dann auch die Zusage da, dass ich weiter auf die Schule gehen kann. Und das war halt einfach total wichtig für mich. Also ich glaube, das wäre richtig schwierig geworden, wenn ich quasi in der Situation, in der ich ja erstmal sowieso mit der ganzen Sache umgehen musste, wenn ich da auch noch hätte irgendwie ein anderes Umfeld in eine andere Schule hätte gehen müssen. Also das war halt schon auch, ja, wirklich gut, dass mein Umfeld da so gut mitgespielt hat. Und auch als ich im Krankenhaus und in der Reha war, waren halt jeden Tag irgendwelche, ja, Freunde und Bekannte da. Ich habe so viel Post bekommen. Es war einfach so viel Zuspruch da und das hat einfach total geholfen. Also das war schon richtig gut zu wissen, dass alle hinter einem stehen.
Aber ich bin mir sicher, es gab auch diese Momente, wo du einfach gesagt hast, das ist hier zum Kotzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder?
Also, ja klar, also das ist schon ein schwieriger Prozess. Also es ist irgendwie schon so ein bisschen wie, als wäre man nochmal irgendwie so ein Kleinkind und müsste alles irgendwie neu lernen. Und das ist natürlich auch sehr frustrierend. Und dann gibt es auch immer wieder Rückschläge. Und auch als ich dann halt wieder nach Hause gekommen bin am Anfang, war halt einfach mein Körper noch so schwach und mein Immunsystem überhaupt nicht quasi intakt, dass ich irgendwie jede zweite Woche gefühlt war ich krank. Und das hat mich dann natürlich auch total frustriert, weil ich natürlich gerne wieder so mein Leben normal leben wollte. Und dann kamen immer wieder diese Rückschläge und immer wieder hatte ich irgendwie Fieber. Und ja, das war dann halt natürlich auch nicht so einfach. Und auch am Anfang irgendwie so halt einfach nur so einen Schultag in der Schule durchzuhalten, war halt auch richtig schwierig, weil ich dann auch richtig Rückenschmerzen immer noch hatte und dann halt auch oft irgendwie nach der Schule nach Hause gekommen bin und irgendwie erstmal geheult habe, weil ich dachte, ich schaffe es nicht, dann so immer einen ganzen Tag in der Schule durchzuhalten. Aber ja, ich wollte einfach. Mhm.
Du hast eben dein Umfeld angesprochen, die dich da stark gemacht haben, die dich unterstützt haben. Was konkret hat dir denn geholfen? Sind das irgendwelche, war das einfach die Anwesenheit von Familienmitgliedern? Waren das, keine Ahnung, Geschenke? War das ein Buch? Was hat dir da, was war das konkret?
Naja, also ich würde sagen, klar ist es schön, wenn man Geschenke bekommt, aber ich meine, das hilft einem dann letztendlich auch nicht in so einer Situation weiter, sondern es hilft halt wirklich weiter, dass die Leute einfach da sind. Also meine Mutter war, als ich in der Reha war, jeden Tag da. Die ist quasi jeden Tag bis nach Koblenz gefahren und zurück. Und natürlich musste sich auch noch um meine anderen Brüder kümmern. Und das ist schon beachtlich, was meine Familie da einfach gestemmt hat in der Zeit. Und was, ja, also ich finde das immer noch sehr beeindruckend, wie wir das halt als Familie auch einfach gemeistert haben. Und das hat mir halt einfach so viel Kraft gegeben, dass ja, meine Eltern wirklich alles in Bewegung gesetzt haben. Und auch dann habe ich in der Reha das erste Mal Rollstuhlbasketball ausprobiert. Und dann hat meine Mutter direkt rumtelefoniert und hat geguckt, dass wir auch einen Verein für mich finden, dass ich dann halt, wenn ich nach Hause komme, auch Rollstuhlbasketball spielen kann. Und einfach so, ja, dass sie mir einfach ermöglicht haben, da so einen Ausblick zu haben, was Positives zu haben, dass ich einfach merke, es geht weiter.
Wie erklärst du dir das, dass das deine Eltern gemacht haben, dass euch das als Familie zusammengebracht hat und nicht irgendwie auseinandergerissen hat?
Ja, erklären kann ich das nicht. Also es ist halt einfach, ich habe tolle Eltern, ich habe tolle Geschwister und da bin ich einfach unheimlich dankbar für, dass ich so eine tolle Familie im Hintergrund habe.
Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt oder ist das irgendwie Teil der Reha, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen? Gehört das dazu, dass das auch irgendwie mental alles aufgearbeitet wird?
Ja, also ich habe so ein paar Gespräche mit einer Psychologin gehabt, aber das war einfach irgendwie nicht so mein Ding. Also es war einfach nichts, was mich persönlich jetzt weitergebracht hat. Also ich meine, ich war zwar da erst 14 und deshalb denke ich, ja, war das auch wichtig, dass man es halt einfach mal macht und probiert, aber für mich war das schon damals einfach irgendwie unheimlich ausrechenbar, was die Psychologin mich gefragt hat. Und ich wusste irgendwie genau, was sie hören will.
Was war das denn? Hast du ein Beispiel? Das ist so ein klassisches Ding, wo du gesagt hast, ah, das fragt die jetzt und jetzt weiß ich, was ich sagen soll.
Ach, ich weiß es nicht. Man musste dann auch so einen Fragebogen und so ausfüllen. Und das war für mich einfach irgendwie so total durchschaubar, was ich da ankreuzen, also nicht muss, aber was sie hören will. Und also, wie gesagt, für mich war es halt wichtig, dass ich meine Familie habe und dass die mich unterstützen, dass ich halt einfach so einen Ausblick habe, dass ich weiß, okay, ich gehe weiter in die Schule, ich kann Rollstuhlbasketball spielen, dass ich einfach so einen Plan und Ziele habe im Leben. Das war für mich wichtig und nicht irgendwie, ja, mit einer Psychologin zu sprechen. Aber ich meine, ich will ja gar nichts irgendwie gegen Psychologen oder so sagen. Ich denke, dass sie vielen Menschen unheimlich helfen können, auch gerade in der Situation. Aber für mich war es halt einfach nicht so das, was mich weitergebracht hat.
Ist es vorgekommen, dass sich deine Eltern Vorwürfe gemacht haben? Weil mit 14 reicht es ja nicht, wenn du sagst, ich will ein Pferd kaufen, kaufen ja wahrscheinlich dann deine Eltern. Hatten die damit irgendwie ein Thema, dass sie gesagt haben, oh Mensch, hätten wir das doch mal nicht gemacht? War das irgendwie relevant?
Nein, ich denke nicht. Also ich meine, wie gesagt, Reiten war halt meine große Leidenschaft und das haben halt meine Eltern unterstützt. Und ich bin ja auch nach dem Unfall dann noch geritten. Das haben sie auch unterstützt, weil ich das halt unbedingt wollte. Und insofern, ja, war das alles okay.
Du bist nach dem Unfall noch weiter geritten?
Ja, ich bin nach dem Unfall noch weiter geritten. Das war mir auch einfach ganz wichtig. Also wie gesagt, ich liebe Pferde immer noch. Und ja, ich würde nie dann auf die Idee kommen, dass ich jetzt dann Pferde hasse und irgendwie nicht mehr reiten will oder Angst habe oder so, sondern es war mir einfach unheimlich wichtig. Und das war dann halt auch so, dass meine Eltern dann geguckt haben, dass sie halt wirklich irgendwie, ja, jemanden finden, der sich so quasi mit therapeutischem Reiten halt auch auskennt. Und dann haben wir in Köln gefunden, ein Zentrum für therapeutisches Reiten, die halt quasi auch so eine Rampe haben, auf die man dann mit dem Rollstuhl drauf fährt und von da aus man sich dann quasi auf das Pferd umsetzen kann. Und dann bin ich da regelmäßig auch lange Zeit noch hingefahren und war da halt immer reiten. Und also war auch für mich ganz wichtig. Aber irgendwann habe ich dann halt auch so gemerkt, dass es halt nicht mehr so das Gleiche ist wie vorher. Weil ja, vorher war ich jeden Tag im Stall und dann, ich bin gesprungen, habe Dressur gemacht, war im Gelände. Also es war einfach so völlig unabhängig und frei. Und dann nach dem Unfall war es halt einfach so, ich brauchte halt Hilfe, um den Sattel aufs Pferd zu bekommen. Ich brauchte Hilfe, um aufs Pferd drauf zu kommen. Und das war halt, ja, einfach für mich ganz wichtig, so dieser Prozess, dass ich halt wieder so unabhängig werde und halt so mein Leben alleine leben kann. Und da war dann halt das Reiten immer noch so der Teil, wo ich halt nicht unabhängig war, wo ich halt auf Hilfe angewiesen war. Und das war dann halt irgendwann einfach nicht mehr so das Richtige für mich. Also ich habe immer noch Kontakt mit Freundinnen, die halt früher mit mir zusammengeritten sind. Und ich bin auch gerne dann noch auf dem Hof und gucke denen beim Reiten zu. Aber ja, selber bin ich jetzt halt lange nicht mehr geritten.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das Teil deines Heilungsprozesses oder zumindest, dass du damit Frieden finden konntest, dass das ein Teil davon war, dass du einfach weitergeritten bist und nicht diese Anti-Haltung eingenommen hast. Ich Pferde sind scheiße, wie konnte mir das nur passieren, ich steige nie wieder ein Pferd.
Ja, genau, also das war für mich wirklich ganz wichtig, dass ich ja nochmal wieder aufs Pferd draufgehen konnte und das, ja, auch, ja, ich denke, es war für mich auch wichtig, anderen zu zeigen, dass man halt keine Angst vor Pferden einfach haben muss.
Diese Menschen, die kann man wirklich nicht ernst nehmen. Aber das finde ich schön.
Ja, aber Pferde sind einfach so tolle Tiere. Und also ich bin, wie gesagt, immer noch begeistert von Pferden. Und ich finde auch, gerade für junge Mädchen ist das so ein tolles Hobby zu reiten. Also das ist halt...
Warum eigentlich? Warum ist das so toll für junge Mädchen? Woran liegt das?
Weil... Ja, man einfach so eins mit dem Pferd ist, mit einem Tier zusammen und man hat natürlich auch beim Reiten viel Verantwortung. Man lernt halt so die Verantwortung auch zu tragen für das Pferd. Und also ich find's ein super Hobby.
Aber das finde ich gut. Das wusste ich jetzt. Das ist mir jetzt neu, dass du danach weitergeritten bist. Abgesehen davon, dass ich das unglaublich beeindruckend und mutig finde, hilft mir das aber, um auf unser Ausgangsthema zurückzukommen, das zu akzeptieren, dass Pferde schon in Ordnung sind. bist du gläubig?
Ja, bin ich. Also ich denke, das hat mir nach meinem Unfall auch geholfen. Also da hatte ich auch quasi unsere ganze Kirchengemeinde so hinter mir und habe von denen auch sehr viel Unterstützung erfahren. Und ja, als ich im Krankenhaus war, hat auch jemand zu mir gesagt, ja, Gott gibt uns quasi nur die Aufgaben, die wir auch tragen können sozusagen. Und ja, ich denke, das ist auch so.
Und was entgegnest du jemandem, der sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, weil es gibt so viel Leid auf dieser Welt, das kann doch kein Gott wollen.
Ja, natürlich gibt es viel Leid, aber ich denke, da muss wirklich auch jeder für sich selber entscheiden, ob er an Gott glaubt oder nicht. Ich glaube halt an Gott und ich denke halt, für mich ist Gott da und hilft mir. Und ja, wie gesagt, ich fand das ist gut, dass jemand dann halt zu mir gesagt hat, ja, Gott gibt uns nur die Aufgaben, die wir tragen können. Und ich denke, ja, ich hatte den Unfall, aber ich denke, ich habe es geschafft, damit klarzukommen. Und ja, insofern passt es da auch.
Jetzt hat dein Leben, ja, oder dein Leben ist ja besonders durch diesen Unfall geprägt. Was würdest du einem Menschen raten, der auf ähnliche Art und Weise einen solchen Schicksalsschlag erlebt?
Also ich denke, es ist halt immer wichtig, nach vorne zu schauen und nicht quasi sich zu fragen, warum einem das jetzt passiert ist, sondern einfach eher zu gucken, was kann man machen, statt zu gucken, was kann man nicht mehr machen. Klar, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich kann das und das und das und das nicht mehr machen. Aber auf der anderen Seite gibt's halt viel, viel mehr Dinge, die ich noch machen kann. Und ich fokussiere mich dann halt auf die Dinge, die ich machen kann. Und ich denke, das ist halt ja ganz, ganz wichtig. Egal, welche Art von Schicksalsschlag man jetzt vielleicht erfährt, ist halt wichtig, immer noch Ziele im Leben zu haben, nach vorne zu gucken und zu gucken, was man machen kann.
Und was würdest du einem Menschen raten, der im engsten Familien- oder Freundeskreis einen solchen Unfall oder Schicksalsschlag miterlebt? Also was kann man, wie könnte man als Außenstehender am besten helfen?
Ich würde sagen, fragt meine Eltern, wie sie mich unterstützt haben, weil das war super. Nein, aber ernsthaft, ich denke, es ist halt wichtig, demjenigen einfach zu zeigen, wie es weitergehen kann und ihn dabei zu unterstützen. Genauso wie meine Eltern mich unterstützt haben, indem sie ja, geguckt haben, dass zu Hause das Haus umgebaut wird, dass das mit der Schule klappt, dass sie mir geholfen haben, einen Verein zu finden, in dem ich Rollstuhlbasketball spielen kann, in dem sie geguckt haben, wo ich wieder reiten gehen kann. Einfach so diese bei diesen Dingen unterstützen, die ich dann einfach noch machen kann und die ja mir dann einfach so einen positiven Ausblick auch einfach geben. Ja, ich denke, das ist halt für jeden Menschen wichtig, so einen positiven Ausblick zu haben und Dinge im Leben zu haben, auf die man sich freuen kann, Dinge im Leben zu haben, ja, für die es sich einfach lohnt, ja, weiterzumachen und zu kämpfen.
Mhm. Ich bin mal über ein Zitat gestolpert. Das lautet: Die Vergangenheit kann man nicht bewältigen, man kann sie nur akzeptieren. Jetzt ist die Fähigkeit zu akzeptieren ja laut vielen klugen Menschen auf dieser Welt elementar, um ein glückliches Leben zu führen. Und das fängt ja schon im Kleinen an. Also ich akzeptiere, dass ich im Stau stehe. Das war eben mein Thema. Und hört beim Großen auf. Ich akzeptiere so einen Schicksalsschlag. Hast du Tipps oder wie würdest du dein Rezept beschreiben, wie du gelernt hast, dein Schicksal so zu akzeptieren?
Also ich würde nicht sagen, dass es da jetzt ein Rezept für gibt.
Aber so wie du es halt gemacht hast, also dein persönliches, individuelles Rezept, wie auch immer das dann aussieht.
Also ich meine, es war natürlich schon ein Prozess, das wirklich zu akzeptieren, dass es so ist. Und am Anfang, ja, hat man vielleicht auch noch irgendwie die Hoffnung, dass man dann doch irgendwie wieder laufen kann, dass es vielleicht doch wieder wird. Und irgendwann, ja, war dann halt einfach der Punkt, wo ich dann halt einfach das dann halt akzeptiert habe. Und aber ein Rezept würde ich jetzt da irgendwie nicht für geben können. Also ja, schwierig. Aber ich würde auch nicht sagen, dass durch den Unfall das jetzt für mich einfacher ist, dann auch andere Dinge zu akzeptieren. Also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, indem ich ja mit meiner Verletzung gekämpft habe, das war halt schon für mich auch schwierig zu akzeptieren, dass diese Verletzung halt einfach da ist. Also, ja.
Aber warum ist das so? Das müsste doch eigentlich dann, das ist ja unverhältnismäßig,
genau,
das nicht
Vergleich,
zu akzeptieren.
Im Vergleich ist es halt eine ganz kleine Sache, genau, im Gegensatz zu diesem Unfall. Aber es war trotzdem für mich halt schwierig, das in diesem Jahr jetzt einfach zu akzeptieren. Ja, ich kann gar nicht genau sagen, warum.
Das finde ich hochinteressant. Ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass das ist ja das, was du sagst, das Akzeptieren früher mit dem Unfall, das ist ja ein längerer Prozess gewesen. Natürlich gibt es jetzt nicht so die drei Schrauben, woran man dreht und sagt, jetzt ist alles super toll. Und ich glaube, es ist ein längerer Prozess als ein paar Monate. Und ich glaube, dein Verletzungsprozess ist vielleicht auch noch kürzer. Ich weiß es nicht.
Ja, und der Unterschied ist halt auch einfach so, dass quasi der Unfall damals war dann halt einfach, ja, da gab es dann halt so einen klaren, ja, Einschnitt und klaren Weg. Und es war halt, ja, es gab viele Leute, die quasi schon diesen gleichen Weg gegangen sind. Und jetzt mit meiner Verletzung, weil halt einfach so viel unklar war und sich auch die Ärzte einfach unheimlich uneinig waren, war das halt schwierig für mich so anzunehmen, weil es halt nicht so einen klaren Weg für mich gab. Also ich habe halt immer gerne ja so klare Ziele und einen klaren Weg. Und das hat mich halt dieses Jahr schon sehr mitgenommen und gestört, dass halt einfach für meine Verletzung jetzt nicht diesen klaren Weg gab. Also dass es nicht so war, dass man sagt, okay, man muss es vielleicht jetzt operieren und dann muss man irgendwie 8 Wochen Pause machen und dann macht man Reha und dann ist es gut, sondern das war eher so ein bisschen immer hin und her probieren. Und das, ja, das ist einfach was mich gestört hat, weil ich gerne so einen klaren Weg habe.
Ja, vor allem, weil man dann ja gar nicht weiß, was man akzeptieren soll.
Genau.
Wenn es keine Diagnose gibt, keine klare, dann kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das genau das ist, was einen stört.
Ja, genau.
Lass uns auf deine Schulzeit zurückblicken. Mhm. Da würde mich interessieren, inwiefern sich das Leben als Schülerin ohne Rollstuhl von dem Leben als Schülerin mit Rollstuhl unterscheidet. Also abgesehen davon, dass du immer die warst, die in dem Aufzug dann gefahren ist und natürlich auch anders wahrgenommen worden bist, aber beschreib das mal in deinen Worten, aufgrund deiner Erfahrung, wie hat sich das, wo ist der Unterschied?
Also für mich war schon der Unterschied da, dass vor dem Unfall war man quasi eine Person von vielen und nach dem Unfall ist man halt einfach total herausgestochen, weil man einfach auf der Schule die Einzige war, die im Rollstuhl sitzt. Und ich denke, man könnte jeden einzelnen Schüler von der Zeit quasi fragen, also von meiner Schulzeit fragen. Und ich denke, jeder würde wissen, wer ich bin. Einfach dadurch, dass ich halt im Rollstuhl war und einfach so herausgestochen bin. Und irgendwie jeder kannte so die Geschichte von meinem Unfall und wusste irgendwie, dass ich vom Pferd gefallen bin. Und ja, das hat man schon halt gemerkt, dass man halt so ein bisschen heraussticht.
War dir das unangenehm? Aber,
nee, also generell war es für mich jetzt nicht irgendwie, dass es ein Problem war. Und also ich war auch da wirklich dankbar für meine Mitschüler. Wir hatten zum Beispiel ja auch Räume, wo halt dann Treppen waren, wo man halt nicht mit dem Aufzug hin konnte. Und da haben meine Mitschüler mich halt immer getragen und haben mich halt immer unterstützt. Und also das fand ich halt auch einfach toll, dass wir da so zusammengehalten haben. Und ja, dann war ich ja auch mit auf der Klassenfahrt segeln. Und ja, das ist halt einfach schön, dass ich dann einfach so viele Sachen dann auch trotz des Unfalls dann mitmachen konnte. Und insofern ja, bin ich sehr dankbar für die Mitschüler, aber auch quasi ja für die Schulleitung und für die Lehrer, dass sie das halt alles möglich gemacht haben, dass ich da weiter in die Schule gehen konnte. Und ja, ich habe ja positive Erinnerungen dann halt an die Schulzeit auch nach dem Unfall.
Jetzt kennst du ja viele andere Sportler, die mit den unterschiedlichsten Behinderungen Sport treiben und zum Teil auch extrem erfolgreich sind.
Ja.
Einige werden ja von Geburt an mit ihrer Behinderung leben und andere erleiden einen Schicksalsschlag oder einen Unfall, wie es in deinem Fall so ist. Gibt es Merkmale, an denen sich diese beiden Arten von Menschen unterscheiden?
Also ich meine, ganz pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich denke, es gibt da schon Unterschiede. Aber es kommt halt gerade bei den Menschen, die halt von Geburt an eine Behinderung haben, kommt es halt sehr, sehr stark darauf an, wie die Eltern damit umgegangen sind. Weil es gibt halt viele Menschen mit Behinderung, die dann halt von den Eltern total betüddelt wurden und wo die Eltern dann eher so dachten, ja, nee, das kannst du nicht und wir müssen dir helfen. Und das merkt man den Leuten dann halt schon an. Und dann gibt es natürlich auch wieder Leute, die halt dann Eltern hatten, die gesagt haben, nö, du kannst es jetzt alles genauso machen wie deine Geschwister, du findest halt deinen Weg. Und das merkt man halt den Leuten auch an. Und das sind dann eher so, finde ich, die Leute, die mehr Ähnlichkeiten haben mit den Leuten, die dann halt eher einen Schicksalsschlag erlitten haben. Also ich denke, wenn man halt nicht von Geburt an im Rollstuhl war und quasi sein Leben auch anders kennt, dann versucht man halt auch ja wieder so nah wie möglich an das Leben vor dem Unfall irgendwie ranzukommen. Also man versucht halt schon so die gleichen Dinge einfach wieder zu machen. Genauso wie ich halt dann wieder reiten wollte, ist es dann halt so, ja, Leute, die halt gerne auf Partys gegangen sind vor ihrem Unfall, gehen auch nach dem Unfall wieder auf Partys, auch wenn sie dann halt im Rollstuhl sind. Das sind halt einfach so, ja, Dinge, die man halt so kennt. Und ich denke halt, Leute, die von Geburt an im Rollstuhl sind oder die von Geburt an eine Behinderung haben, da hängt es halt ganz stark, wie gesagt, davon ab, wie die Eltern einfach damit umgehen. Und ja.
Was waren denn dann zum Ende der Schulzeit deine Ideen? Was wolltest du machen?
Also ich meine, da zum Ende der Schulzeit habe ich ja schon Rollstuhlbasketball auch in der Nationalmannschaft gespielt und dann habe ich halt das Angebot bekommen, quasi beim Deutschen Meister dann halt auch zu spielen und insofern bin ich dann halt nach der Schule erstmal umgezogen und also zu Hause ausgezogen und habe dann erstmal so auch den Fokus auf Rollstuhlbasketball gelegt, habe nebenher noch auch Praktikum gemacht, weil ich natürlich ja das Sportliche sehr wichtig fand, aber auf der anderen Seite natürlich auch ja meine Ausbildung wichtig fand Und da konnte ich das dann halt ganz gut kombinieren. Dann habe ich halt in Gießen gewohnt, habe beim SV Landil gespielt. Das war auch eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Erstmal Praktikum dann nebenher in einer Werbeagentur gemacht, weil ich gerne so ja in Richtung Design, Marketing gehen wollte. Und dann habe ich eine Ausbildung als Mediengestalterin gemacht erstmal. Ich hätte auch gerne direkt studiert, aber das ließ sich so von den Orten her nicht so gut kombinieren mit dem Rollstuhlbasketball. Und da ich gerne halt schon eine Zeit lang beim SV Landil spielen wollte, passt das dann ganz gut mit der Ausbildung erstmal. Und dann habe ich halt nach der Ausbildung dann in den USA studiert.
Ist das, wie lukrativ ist das, da Nationalspielerin zu sein? Also oder deutsche Meisterin zu werden, Pokalsiegerin, Champions League-Siegerin?
Man wird nicht reich mit dem Sport. Also das ist ja in Deutschland leider so. Also ich meine, es gibt ja nur wenige neben den Fußballern, die quasi mit dem Sport wirklich Geld machen können. Und klar hat man da Unterstützung und klar macht man auch Geld, indem man bei den Bundesliga-Teams spielt, aber man wird definitiv nicht reich davon.
Aber kann man davon leben?
Ja, also man kann schon, wenn man es drauf anlegt, davon leben, aber für mich war es halt schon immer wichtig, auch noch nebenher was anderes zu machen. Also auch quasi mit Blick in die Zukunft. Man spielt ja nicht ewig Rollstuhlbasketball. Mhm. Und ja, da war auch gerade das Studium in den USA war ja das Beste, was ich machen konnte. Da hatte ich halt ein Sportstipendium und ja, konnte da halt ideal trainieren und gleichzeitig studieren. Also besser geht's eigentlich nicht.
Das heißt, du warst 2, 3, 4 Jahre drüben?
Genau, also ich war 4 Jahre lang in den USA.
Und hast dann dort auch, das waren ja dann, glaube ich, die College-Meisterschaften, ne, die da gewonnen. Und wo war das in den USA?
In Alabama. Im Süden, da war es schön warm.
Was ist dir so am positivsten in Erinnerung geblieben, wenn du an diese Zeit zurückdenkst?
Am positivsten auf jeden Fall so der Zusammenhalt im Team, weil wir hatten halt viele Spielerinnen, die quasi von international und overseas quasi kamen. Das heißt, jeder war da so ein bisschen ohne Familie und für sich allein und das Team war dann so ein bisschen wie die Familie einfach. Also wir haben halt dann auch neben dem Training und den Spielen halt unheimlich viel als Team zusammen gemacht und auch zusammen mit unserem Trainer dort und das war halt einfach ja unheimlich schön, da so diesen Zusammenhalt zu haben. Und die zweite Sache, von der Uni her gab es so ein Programm, dass quasi internationale Studenten konnten wie so eine Host Family, also so eine Familie einfach quasi zugewiesen bekommen, einfach um ja so ein bisschen vom Leben in den USA irgendwie zu lernen und so ein bisschen das Familienleben mitzubekommen. Und da habe ich halt an diesem Programm teilgenommen und habe da quasi ja eine unheimlich tolle Host-Family zugewiesen bekommen. Mit denen bin ich immer noch sehr eng in Kontakt. Die waren auch hier schon zu Besuch in Deutschland. Meine Eltern waren auch schon dann, als sie mich in den USA besucht haben, haben dann bei meiner Host-Family da gewohnt. Und ja, das ist einfach total schön, dass da dieser Kontakt noch so da ist.
Und dann bist du danach zurück nach Deutschland, um hier bei den Verein zu wechseln, glaube ich, ne? Oder? Hast du dann weiter für...
Ich bin zurückgekommen und habe dann in Hamburg gespielt, 3 Jahre lang. Und zwar war das so, dass unser Bundestrainer von der Nationalmannschaft war gleichzeitig auch in Hamburg Trainer. Und um quasi mich ideal auf die Paralympics 2016 in Rio vorzubereiten, bin ich dann halt nach Hamburg gegangen, um ja da optimales Training zu haben. Und meiner Mitspielerin, mit der ich auch vorher quasi beim SV Landil gespielt hat dann das Gleiche gemacht. Also wir sind dann quasi zusammen nach Hamburg gegangen und haben uns da dann zusammen auch mit anderen Nationalspielerinnen noch auf Rio vorbereitet. Hamburg war dann auch paralympischer Trainingsstützpunkt für Rollstuhlbasketball. Das heißt, da hatten wir auch viel Unterstützung. Und in Hamburg gab es das sogenannte Team Hamburg, in dem halt alle Olympia- und Paralympics-Teilnehmer oder potenziellen Teilnehmer dann halt unterstützt werden. Und insofern war das schon richtig gut, dann das, so die Vorbereitung einfach in Hamburg zu machen.
Worin unterscheidet sich eigentlich das Basketballspiel vom Rollstuhl-Basketballspiel?
Also generell kann man sagen, es gibt weniger Unterschiede, als dass es quasi Dinge gibt, die gleich sind. Also es ist quasi das gleiche Spielfeld, es ist die gleiche Korbhöhe, es gibt quasi genau die gleichen Regeln, also ob es jetzt 24-Sekunden-Regel, 8-Sekunden-Regel, das ist alles genau gleich. Der Unterschied ist halt, man hat ja im Fußgängerbasketball die Schrittregel und beim Rollstuhlbasketball gibt es quasi die abgewandelte Schrittregel. Das heißt, statt Schritten darf man quasi zweimal an den Greifring pushen, bevor man den Ball dribbeln muss. Und ansonsten ist wirklich alles gleich. Also viele Leute sagen halt so, Rollstuhlbasketball erinnert so ein bisschen an Autoscooter, weil einfach so viel Action quasi da drin ist. Und ein bisschen anders, aber von den Regeln her eigentlich gleich.
Okay. Was ist so deine Stärke beim Basketballspiel?
Beim Basketballspiel meine Stärke? Also ich denke, ich bin oder war eine gute Defense-Spielerin und ich habe halt ja auch in der Offense quasi im Aufbau gespielt. Also einfach so den Überblick im Spiel zu haben, war definitiv so meine Stärke.
Das glaube ich. Wenn du eine Person bist, die gerne Ziele hat und Pläne macht, ne, dann liegt das nahe, dass du auch für den Spielaufbau zur Verfügung stehst. Das passt dann zu deiner Persönlichkeit.
Ja, das stimmt.
Du hast 2016 bei den Paralympics in Rio deine Karriere dann ja beendet, glaube ich. Ne?
Ja.
Das war der letzte, der Auftritt. Und der Auftritt war ja was ganz Besonderes am Ende. Vielleicht kannst du uns davon erzählen.
Genau, also nach den Paralympics in Rio, bei der Abschlussfeier durfte ich die deutsche Fahne ins Maracanã-Stadion tragen und das war natürlich eine riesengroße Ehre und das hat mich auch total gefreut, dass ausgerechnet ich als Mannschaftssportlerin dann da ausgewählt wurde und ist natürlich eine Riesenehre und das ist halt auch sowas, was man ja niemals vergisst, ne, so in dieses Stadion reinzukommen und die deutsche Fahne zu tragen, schon richtig toll.
Und ich glaube, es waren 80.000, die zugeguckt haben.
Ja.
Also. Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen? War das eher so, auch das ist ein schöner Abschluss oder ging das mehr so in die Richtung, ach komm, machst du dann noch ein bisschen weiter?
Nee, also in dem Moment habe ich überhaupt nicht über das da nachgedacht, sondern ich habe einfach das einfach nur genossen und habe so einfach die Atmosphäre aufgesogen sozusagen. Also war schon richtig cool.
Du hast eine außerordentliche Karriere hinter dir als Rollstuhlbasketballerin. Warum kommst du denn dann auf die Idee, dir die nächste Disziplin zu suchen? Das jetzt nennt sich ja wie genau?
Jetzt fahre ich Rennrollstuhl.
Rennrollstuhl. Warum hast du nicht einfach gesagt, gut, jetzt mache ich privat noch ein bisschen Sport, aber ne, dich treibt da ja dann wieder der Ehrgeiz in den Wettbewerb auch. Warum?
Also es war ja nicht geplant, dass ich die zweite Karriere sozusagen starte im Sport. Also nach Rio hatte ich dann erstmal wieder Zeit, einfach so ein paar Sportarten zu machen, für die ich halt aufgrund der Trainingsbelastung die Jahre vorher einfach überhaupt keine Zeit für hatte. Und dann habe ich einfach, ich war nochmal Skifahren, ich war nochmal Wasserskifahren, ich war nochmal Tennis spielen, ich war nochmal Badminton spielen. Ich habe einfach alles nochmal so gemacht, was ich gerne mache. Und was ich halt schon immer mal ausprobieren wollte, war Rennrollstuhlfahren. Und ich habe es aber vorher noch nie ausprobiert gehabt. Und ich wusste aber, dass quasi in Bonn der Al-Hassan Balde trainiert, der halt auch in Rio bei den Paralympics war im Rennrollstuhl. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann und das mal ausprobieren kann. Und das habe ich dann halt auch gemacht und war direkt total begeistert davon, hatte total Spaß dran. Und es hat mich auch einfach total gereizt, weil das halt eine sehr technische Sportart, also das ist von von der Bewegung her was ganz anderes als beim Rollstuhlbasketball. Und das heißt, es hat mich total gereizt, halt einfach diese Bewegung zu lernen, weil ich wusste halt, ich habe eine gute Ausdauer, ich habe gute Kraftwerte. Eigentlich müsste ich das können, aber ich konnte halt einfach nicht schnell fahren, weil ich halt einfach diese Technik nicht hatte. Und das hat mich halt dann so gefuchst, dass ich es einfach lernen wollte. Da kam dann halt einfach mein Ehrgeiz raus. Und habe ich das öfters mal gemacht und habe dann angefangen, regelmäßig mit dem Al-Hassan zusammen zu trainieren. Und ich fand auch einfach den Trainer unheimlich super, den Alois Gemeiner, der jetzt halt auch mein Trainer ist. Und dann hat sich das einfach so ergeben, dass ich da dann wieder so reingerutscht bin und da meinen Ehrgeiz einfach ausgelebt habe. Und das hat dann auch relativ schnell zum Erfolg geführt und insofern ja kam das dann zustande, obwohl das eigentlich so nicht geplant war. Und also mit dem Rollstuhlbasketball habe ich halt hauptsächlich aufgehört, weil einfach ich auch mal freie Wochenenden haben wollte. Beim Rollstuhlbasketball, die Kombination aus Bundesligaspielen und Nationalmannschaftsspielen, da ist man halt wirklich das ganze Jahr nur unterwegs. Man hat irgendwie nie ein freies Wochenende, weil halt quasi von September bis Mai ist man mit der Bundesligamannschaft unterwegs und dann den ganzen Sommer über reist man mit der Nationalmannschaft durch die Gegend. Und da ich ja immer noch auch nebenher gearbeitet habe, zwar nicht voll, aber halt 60%, das ist halt einfach eine riesengroße Belastung dann halt. Und dementsprechend habe ich mich dann halt entschieden, nach Rio aufzuhören. Und jetzt beim Rennrollstuhlfahren, klar habe ich da die gleiche Trainingsbelastung wie beim Rollstuhlbasketball, aber es ist halt ein Einzelsport, das heißt, ich bin halt viel flexibler. Und ich habe halt nicht jedes Wochenende die Bundesligaspiele, für die ich durch die Gegend reisen muss, sondern es ist halt was anderes, wenn ich halt am Wochenende meine Trainingseinheiten mache, aber ansonsten quasi zu Hause sein kann. Das ist anders als, ja, durch die Gegend zu reisen für die Bundesligaspiele. Und dann insofern passt das jetzt so auch ganz gut für mich rein mit dem Rennrollstuhlfahren.
Und wohin soll die Reise gehen sportlich?
Ja, das schauen wir mal. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich von meiner Verletzung wieder voll zurückkommen kann. Das ist jetzt so momentan der große Fokus. Ansonsten ist es super gut gestartet mit dem Rennrollstuhlfahren. Also ich war 2017 dann schon bei der WM dabei, bin da auch schon in die Top 10 gefahren, also das war ein Riesenerfolg. Und dann haben es mir gerade die Marathons total angetan. Also letztes Jahr bin ich den Berlin-Marathon gefahren, war da Dritte, was Wahnsinn war.
Wie schnell fahrt ihr da? Was ist so die Zeit, die ihr braucht?
Also meine Bestzeit ist bei 1,51, also schneller als die Fußgänger laufen sozusagen. Genau. Und letztes Jahr war ich dann auch noch beim New York Marathon und war da Sechste und das war auch ein riesengroßer Erfolg, weil ja beim New York Marathon wirklich so die ganze Weltelite am Start ist und dementsprechend lief das in eine richtig gute Richtung und dann kam die Verletzung. Also jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich das in den Griff bekomme und dann kann ich die nächsten Ziele in Angriff nehmen.
Okay. Und was hast du so beruflich noch vor?
Also momentan bin ich sehr happy mit meinem Job beim Internationalen Paralympischen Komitee. Da kann ich einfach so all meine Stärken quasi mit einbringen, weil zum einen ist es halt international, das heißt, wir sprechen da auch nur Englisch und das kommt mir natürlich zugute, dadurch, dass ich in den USA studiert habe. Und zum anderen kann ich quasi das, was ich im Studium gelernt habe, einbringen und ich kann natürlich auch meine ganzen sportlichen Erfahrungen damit einbringen. Also das ist eigentlich so ein idealer Job für mich und ich arbeite halt wie gesagt 60%, so dass ich das halt auch gut mit meinem Trainingsalltag übereinander bringen kann. Also insofern läuft das da gut für mich und ich bin da momentan so zufrieden.
Aber es ist schon so, dass in erster Linie leitest du so berufliche Dinge immer vom Sportlichen ab, ne? Oder? Verstehe ich das falsch? Also das ist so, der Fokus ist schon der Sport. Also die aktive sportliche Betätigung, oder? Und dann schaust du, okay, den Sport will ich machen und dann gucke ich, was beruflich reinpasst und das passt. Ist das so, oder?
Das ist halt so die Kombination aus beidem. Also ich meine, okay. Ich bin auch natürlich Ja, beruflich auch ehrgeizig, aber ich weiß natürlich auch, dass ich nicht alles kann. Und ich meine, das Sportliche ist natürlich auch vom Alter her dann zeitlich begrenzt.
Wo ist so die
Das
Grenze?
heißt, ja, es hängt natürlich auch von Verletzungen ab.
Okay.
Aber natürlich kann man das nicht ewig machen. Und wenn man ja dann auch noch Familie haben möchte als Frau, dann ja, ist es natürlich zeitlich eingeschränkt, die Zeit, in der man das machen kann. Insofern ist halt momentan, klar ist mir der Beruf wichtig, aber ich gucke halt schon, dass ich dann momentan ja auch wirklich das Sportliche so ausleben kann, wie ich das gerne möchte.
Eine Sache, die wir eben auch schon, bevor die Tonspur lief, besprochen hatten, war, dass es damals zur Schulzeit, die Projektwochen gab. Und da hat der Herr Thyssen, der glaube ich, ja, der war ja dein Klassenlehrer. Nee, war er dein
Nee, er war
Klassenlehrer?
nicht
Nee,
mein
er war nicht dein
Klassenlehrer.
Klassenlehrer, war
Nee,
später,
genau.
mein Klassenlehrer war er später. Das hat ja, glaube ich, Herr Thyssen initiiert gehabt, um eine, ich weiß nicht, wie die Gruppe hieß, aber das ging um Rollstuhlfahren und es ging darum, dass die Schüler sich eine Woche mit dem Rollstuhl bewegen, ne? Und merken und nachvollziehen, wie ist das eigentlich, wenn ich im Rollstuhl sitze?
Genau, also initiiert war das Projekt tatsächlich von mir.
Achso.
Genau, und ich wusste aber, dass der Herr Thyssen hat halt auch mal in so einem Reha-Zentrum, ich weiß nicht, ob er da Zivildienst gemacht hat oder gearbeitet hat, auf jeden Fall, bevor er Lehrer wurde, hatte er da halt auch mit Rollstuhlfahrern zu tun und deshalb hatte ich ihn quasi angesprochen, ob er quasi bei dem Projekt mitmachen würde und er war dann quasi der verantwortliche Lehrer für das Projekt. Und genau, das war halt einfach das Ziel, ja, einfach so ein bisschen auch die Hemmschwellen zu nehmen und einfach, dass die Schüler auch mal so erfahren können, wie so die Perspektive ist, wenn man einfach mal so, ja, im Rollstuhl durchs Leben fährt. Und da haben wir zum einen ja so Rollstuhlbasketball und so ein bisschen Sport ausprobiert, aber wir sind zum Beispiel dann auch mit dem Rollstuhl in die Stadt gefahren, sind mit der Bahn gefahren, sind mal irgendwie in den Kaufhäusern die Rolltreppen hoch und runter gefahren mit dem Rollstuhl und haben halt all solche Sachen einfach mal ausprobiert, um einfach mal so, ja, die Perspektive zu bekommen, einfach mal so zu erleben, wie das halt ist, wenn man im Rollstuhl durch die Stadt fährt, weil es ist halt schon so, dass jeder einen anguckt. Also wenn man jung ist und im Rollstuhl sitzt, dann guckt automatisch jeder. Und also ich nehme das gar nicht mehr so wahr und für mich ist es auch völlig okay, weil ich halt einfach weiß, Leute gucken halt das an, was halt anders ist als quasi in Anführungszeichen das Normale, was man kennt. Deshalb finde ich, also es ist auch völlig gerechtfertigt, wenn die Leute gucken, weil ich gucke ja auch, wenn ich irgendwas sehe, was ich irgendwie nicht kenne oder was für mich ungewöhnlich ist. Und ja, aber es ist halt schon, am Anfang muss man sich da so dran gewöhnen, dass man irgendwie immer angestarrt wird.
Was haben die Schüler da so mitgenommen? Kannst du dich daran noch erinnern? Was waren so deren Aha-Momente?
Also ich meine, es ist eigentlich immer so, dass ja Leute unheimlich viel Spaß haben so mit dem Rollstuhlfahren und dass dann halt einfach der Rollstuhl nicht so als ja so das Schlechte wahrgenommen wird, wie das so ja bei vielen Leuten einfach so im Kopf ist, die so halt unheimlich so diese Hemmschwelle haben und denken, nee, Rollstuhl, das wird vielleicht irgendwann mal passieren, wenn ich alt bin, dann muss ich in so einem Ding sitzen. Oder auch bei, selbst bei vielen alten Leuten ist es ja so, dass sie lieber irgendwie durch die Gegend laufen, obwohl sie eigentlich kaum noch laufen können, aber bloß nicht in den Rollstuhl gehen wollen. Und wenn man dann halt mal ja gerade so Rollstuhlbasketball spielt, dann merkt man einfach mal, dass der Rollstuhl gar nichts Schlechtes ist. Also der Rollstuhl an sich ist ja was total Positives. Also ich meine, ohne den Rollstuhl könnte ich mich ja gar nicht bewegen in meinem Leben. Also für mich ist der Rollstuhl halt was total Positives. Und das ist dann halt auch einfach was ja dann die Schüler erleben konnten, dass es halt auch ja Spaß macht, mit dem Rollstuhl durch die Gegend zu fahren. Natürlich erkennt man dann auch, dass es halt einfach unheimlich viele Barrieren noch gibt. Und dass ja es ganz oft halt Treppen gibt, dass es keine Aufzüge gibt, dass es ja auch keine rollstuhlgerechten Toiletten ganz oft gibt oder dass halt Toiletten irgendwie dann im Keller sind und man da halt als Rollstuhlfahrer nicht hinkommt. Sowas merkt man dann, aber auf der anderen Seite merkt man halt auch einfach, ja, dass man auch im Rollstuhl viel Spaß haben kann.
Ich kann mir vorstellen, dass man das schnell lernt, also um nach Hilfe zu fragen. Wenn du irgendwo stehst und merkst, okay, ich komme jetzt hier nicht hoch oder nicht runter, bleibt dir auch nichts anderes übrig, als irgendwie zu fragen, können Sie mir irgendwie helfen? Wie war das früher für dich? Hat dir das schwer gefallen oder?
Also ich meine, ich bin ja gerne ein total selbstständiger Mensch und ich bin auch in meinem Alltag völlig selbstständig. Und insofern ist es halt immer noch für mich schwierig, wenn ich nach Hilfe fragen muss, weil ich natürlich am liebsten alles selber machen möchte. Aber ja, manche Situationen braucht man dann halt einfach Hilfe und das ist dann, ja, ich habe dann kein Problem damit, danach zu fragen. Aber es ist halt ja nicht schön. Also, ja, ich bin halt gerne selbstständig.
Das ist interessant. Ich meine mich auch an die ein oder andere Situation zu erinnern, so in Zügen, wenn da diese Geräte dann so ausgefahren werden, dass die Rollstühle darüber können, über die Distanz zwischen Bahnsteig und Zug. Ich erinnere mich an eine Situation, da wollte ich, glaube ich, jemandem helfen, der hat es auch so richtig fast schon aggressiv. Nee. Also nach dem Motto, ich mach das hier alleine.
Ja.
Und ich dachte mir so, hey, come on, also ich wollte dir eigentlich nur helfen, aber wer weiß, was dahinter steckt, ne? Vielleicht steckt da dieses Gefühl dahinter, ne, ich bin selbstständig und ich will auch selbstständig sein und ich brauche jetzt deine Hilfe nicht.
Ja, genau. Also ich meine, ich finde es okay, wenn Leute fragen, ob man Hilfe braucht und dann sage ich auch immer ganz nett, nein, danke. Es ist ja okay, wenn Leute fragen, aber ich finde es halt ganz schlimm, wenn irgendwie Leute kommen und helfen wollen, ohne halt zu fragen, weil ich meine, man fragt ja auch kein Fußgänger sozusagen, ob er Hilfe braucht. Also das ist halt, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich halt selber danach fragen.
Gibt es denn Dinge, die du dir wünschen würdest, dass sie in der Öffentlichkeit oder was die Wahrnehmung von Behinderung in der Öffentlichkeit angeht, sich verändern sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da gibt es halt immer noch ganz viele Hemmschwellen. Und also ich gehe halt auch oft dann in Schulen oder halt sogar auch in Kindergärten und spreche halt einfach mit den Schülern und mit den Kids über, ja, einfach so Menschen mit Behinderung, über Rollstuhlfahrer und nehmen denen einfach dann dadurch auch die Hemmschwellen. Weil Kinder sind ja einfach so, die fragen einfach drauf los und dann erklärt man halt einmal, warum man im Rollstuhl sitzt und dann ist es für die auch ganz normal. Und ich denke, wenn man halt jetzt schon so bei Kindern anfängt und die das halt so, ja, diese Hemmschwellen dann einfach nicht mehr haben, dann ist es vielleicht insgesamt irgendwann in der Gesellschaft auch so, dass ja, es diese Hemmschwellen dann vielleicht nicht mehr gibt.
Was kann denn oder was können die Zuhörer und ich denn in Zukunft tun, damit diese Hemmschwellen abgebaut werden?
Also ich denke, es ist halt wichtig, Menschen mit Behinderung einfach als Menschen zu sehen. Man wird halt oft dann einfach so als, ja, die Rollstuhlfahrerin irgendwie abgestempelt und der Rollstuhl wird so als das herausstechende Merkmal angesehen. Aber für mich als Persönlichkeit ist der Rollstuhl einfach kein Merkmal, sondern ich sitze in dem Rollstuhl und ich bewege mich mit dem Rollstuhl fort. Aber das ist ja kein Persönlichkeitsmerkmal von mir, sondern es gibt ja unheimlich viel in meinem Leben, was mich so ausmacht, aber das ist jetzt nicht der Rollstuhl, der halt dieses entscheidende Merkmal ist. Und das ist halt einfach sowas, was ich wichtig finde, dass man halt einfach über die Behinderung hinweg guckt. Klar, man sieht die Behinderung, man soll sie auch wahrnehmen, klar, kann da auch drüber sprechen, das ist gar keine Frage, aber es soll halt nicht dieses herausstellende Merkmal sein, sondern sich einfach mit den Personen als Mensch beschäftigen und ja, den Menschen zu sehen und nicht den Rollstuhl.
Kommen wir mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs zu den zwei Rubriken, die immer ganz am Ende kommen. Das sind zunächst einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz und du kannst ihn oder du solltest ihn beenden, ob du ihn kurz oder lang beantwortest. Das kannst du ganz spontan dir überlegen. Okay? Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
Also ganz spontan würde ich ja sagen, ich bin ganz in meinem Element, wenn ich Sport treibe, weil das ist so das, ja, was mir richtig viel Spaß macht und ja, wo ich einfach, ja, glücklich bei bin.
Wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
Ach, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Also das wäre ein Traum. Also dann hätte ich definitiv mehr Zeit auch zum Schlafen, weil meine Tage sind immer so voll, dass am Ende so wenig Zeit zum Schlafen übrig bleibt. Und ja, es gibt einfach so viel im Leben, was ich gerne noch machen würde und wo ich gerne mehr Zeit für hätte. Und ja, also das wäre toll, mehr Zeit zu haben. Also schon allein im Alltag einfach, um ja in Ruhe zu trainieren, dann trotzdem noch in Ruhe den Beruf zu machen und dann trotzdem noch viel Zeit für Freunde und Familie zu haben, für meinen Freund. Dann also das wäre toll.
Traurig macht mich manchmal das?
Traurig macht mich das... Also ich würde sagen, traurig macht mich, dass wenn man quasi als Rollstuhlfahrer nicht so als Mensch wahrgenommen wird oder dass man quasi so abgestempelt wird. Und jetzt nur mal so als Beispiel, was weiß ich, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund zusammen beim Check-in am Flughafen bin und ich stelle eine Frage und dann werde ich nicht angeguckt, wenn die Antwort gegeben wird, sondern mein Freund wird angeguckt. Einfach so, dass irgendwie man dann nicht so als voll genommen wird, nur weil man im Rollstuhl sitzt. Oder genauso ist mir schon so oft passiert, dass wenn irgendwie mein Freund und ich zusammen einkaufen gehen und ich bezahle und das Rückgeld wird nicht mir zurückgegeben, sondern ihm. Also wenn man einfach so, weiß ich nicht, so ein bisschen als minderwertig abgestempelt wird, nur weil man im Rollstuhl sitzt und halt eben nicht man als ja normaler Mensch wahrgenommen wird. Das macht mich schon traurig.
Ich wünsche dir, dass du das in Zukunft nicht als Minderwertigkeit empfindest, sondern ich glaube, das sind echt die Berührungsängste, ne?
Ja, also ich meine, ich fühle mich in keinster Weise irgendwie minderwertig, ja. Aber ich finde es halt schade, wenn das einfach so ja von außen irgendwie ja man nicht so ganz als voll irgendwie wahrgenommen wird.
Ich finde es absolut nachvollziehbar, wenn du dort sagen würdest, ja, in dem Moment fühle ich mich wie ein Mensch dritter Klasse. Und dass das irgendwie ein Selbstwertgefühl gibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, könnte ich voll nachvollziehen, weil das ist eine ganz unangenehme Situation. Ne? Aber ich glaube, das ist auch das, was du eben mit den ganzen Hemmschwellen meinst. Ich glaube, das ist da der Grund. Ne? Einfach diese Berührungsangst, die Leute wissen jetzt nicht, was sollen sie jetzt machen? Sollen sie dich jetzt normal behandeln? Nachher ist das irgendwie nicht möglich. Und dann versuchen sie die bequeme, kürzere Variante zu wählen und geben das Wechselgeld halt an deinem Freund.
Ja, also ich meine, in ganz gewisser Weise kann ich es ja auch nachvollziehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei Menschen mit geistiger Behinderung zum Beispiel, da weiß ich zum Beispiel auch nicht gut, wie ich damit umgehen kann, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe. Und genauso haben dann vielleicht Leute nicht die Erfahrung mit Rollstuhlfahrern und wissen halt einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber ja, trotzdem wäre es halt schön, einfach einen als Mensch zu sehen, wie gesagt.
Alle, die das jetzt hören, nehmen sich das zu Herzen.
Ich hoffe es.
Der letzte Halbsatz. Dankbar bin ich besonders für?
Also dankbar bin ich besonders für meine Familie. Also ich habe ja jetzt schon viel von meiner Familie erzählt, wie sie mich unterstützt. Und ja, also da bin ich... Ja, kann ich gar nicht in Worten ausdrücken, wie dankbar ich dafür bin.
Kommen wir zur letzten Rubrik. Da werden noch weniger Worte benutzt. Das sind die Assoziationen. Mhm. Ich werfe dir einen Begriff zu und du kannst damit quasi machen, was du möchtest. Du kannst kurz antworten, lang antworten, wie du möchtest, ja?
Okay.
Karriere.
Ja, Karriere. Karriere ist was mir schon wichtig im Leben ist, weil ich einfach so ein ehrgeiziger Mensch bin und ja.
Lieblingsbuch.
Lieblingsbuch. Also ich lese total gerne, habe leider oft nur ganz, ganz wenig Zeit dafür. Ja, also was ich so quasi zum Abschalten total gerne lese, ist Harry Potter.
Siegerehrung.
Siegerehrung, ja. Siegerehrung habe ich unheimlich viele in meinem Leben natürlich erlebt. Und da habe ich sowohl Zum Beispiel 2004 in Athen habe ich Siegerehrungen erlebt, wo wir quasi Vierter waren, das heißt keine Medaille bekommen haben und halt zugucken mussten, wie andere die Medaillen bekommen haben, was einen dann noch mehr motiviert. Und dann gibt's natürlich so für mich die herausstechende Siegerehrung. Das war halt wirklich London 2012, die Goldmedaille, wo dann halt die Nationalhymne gespielt wird. Und das ist halt ja so ein Moment in meinem Leben, den ich niemals vergessen werde. Einfach so, ja, dieses Gefühl, die Goldmedaille um den Hals zu haben und die Nationalhymne dann zu singen. Und da gibt's auch so tolle Bilder von, wo man wirklich sieht, dass wir quasi richtig aus vollstem Herzen halt die Nationalhymne singen. Und ja, also das ja, ist einfach ja, unbeschreiblich und werde ich niemals vergessen.
Das glaube ich dir. Der letzte Begriff, Ruhepol.
Ruhepol, ja. Also ich habe immer ein sehr, sehr hektisches Leben und das ist schon so, dass ich mir selber eigentlich mehr Ruhe gönnen müsste. Und das ist halt auch was, was ich so ein bisschen noch lernen muss, dass ich halt so ein bisschen mehr auf mich selber gucke und mir auch mal Ruhe gönne. Und ja, so als Ruhepol würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich so bei meiner Familie und auch bei meinem Freund, dass ich da halt so einfach mal so zur Ruhe kommen kann in meinem hektischen Alltag.
Liebe Annika, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
Also was ich immer gerne so mit auf den Weg gebe, ist, also ich mag den Satz sehr, sehr gerne, dass auch mit Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Und das finde ich halt einfach so ganz passend, weil ja, es werden halt immer wieder Steine in den Weg gelegt. Manchmal sind es größere und manchmal sind es kleinere. Und ja, man kann aber immer, im Endeffekt kann man dem was Positives abgewinnen. Also in dem Moment kann man das natürlich nicht sehen. Also als ich meinen Unfall hatte, konnte ich auch überhaupt nicht quasi an diesem Stein vorbeigucken und sagen, dass da irgendwas Positives hinten rauskommt. Aber ich denke, man kann immer was Positives finden. Also man sollte nie aufgeben und sollte immer nach vorne gucken und gucken, was man halt noch machen kann. Und ja, das ist mir ganz wichtig.
Ich danke dir für das Gespräch über Pferde, Hemmschwellen und Fußgängerbasketball. Der Begriff war mir auch neu. macht aber Sinn. Ich finde es großartig und beeindruckend, wie du mit deinem Unfall umgegangen bist und immer noch umgehst. Das ist, ich glaube, sehr ermutigend für alle Menschen, die das hören, dass sie mit den Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden, in Zukunft etwas konstruktiver und positiver umgehen können. Und deswegen bin ich dir für deine Zeit sehr dankbar.
Dankeschön.
Kennst du eine Person, der das Leben kürzlich Steine in den Weg gelegt hat? Dann leite ihr doch diese Folge weiter. Lass uns abschließend gemeinsam zu Herzen nehmen, was Annika schon in jungem Alter geschafft hat. Lass uns nicht auf die Risse in der Straße achten, sondern versuchen, die Landschaft zu genießen. Da es jeden Sonntag einen neuen Andersmacher in meinem Podcast gibt, hören wir uns nächste Woche. In diesem Sinne, dein Aaron.